SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen.
Let's acknowledge that the answer to every problem is not always more Europe. Sometimes it's less Europe.
Manchmal sei weniger Europa besser für Europa, sagt der britische Premier Cameron und will die Personenfreizügigkeit in der EU einschränken. Ein Dopingsumpf aus Korruption und Erpressung. Russland definiere sich noch immer über die Leistung von Spitzensportlern, sagt unser Beobachter. Keine wirklichen Engpässe beim Trinkwasser. Der Bund gibt trotz großer Trockenheit Entwarnung. Und in einer Reportage kurz vor und im Tagesgespräch um eins Streik auf dem Bau.
Normal, ich habe 60 Jahre Bauarbeiter pensioniert, aber jetzt der Baumeister will 81 und dann 18% mehr weniger, oder? Das ist auch nicht korrekt.
Heute stehen zum Beispiel in Zürich hunderte Baustellen still. Die Auseinandersetzung bei uns um eins. Ein Rendezvous heute Mittag mit Simon Loy und Kevin Kahanes.
Der britische Premierminister David Cameron fordert umfassende EU-Reformen als Voraussetzung für den Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union. So will Cameron etwa die Personenfreizügigkeit einschränken. Sie soll nur noch für Bürger aus EU-Staaten gelten, die wirtschaftlich zu Großbritannien passten. Seine Regierung sei generell gegen das Ziel einer immer engeren Gemeinschaft, sagte Cameron in einer Rede. Seine Forderungen sollen heute in einem Brief an die EU gehen und dann verhandelt werden. In Großbritannien steht eine Volksabstimmung über den Verbleib in der EU an. Dafür gibt es aber noch kein Datum. Die Türkei schütze die Grund- und Menschenrechte nicht genügend. Das schreibt die EU-Kommission in ihrem Bericht zu jenen Ländern, die der EU beitreten wollen. Die Türkei habe insbesondere Mängel bei den Rechten von Frauen, Kindern und Homosexuellen. Als besorgniserregend bezeichnet die EU-Kommission zudem den Umgang mit Medien in der Türkei. Journalisten würden eingeschüchtert und unter Druck gesetzt. Die EU-Kommission fordert die türkische Regierung auf, diese, Zitat, dringenden Prioritäten anzugehen. Trotz Rekordtrockenheit in der Schweiz gibt der Bund Entwarnung. Größere Engpässe beim Trinkwasser erwartet er nicht. Städte wie Zürich und Lausanne seien jederzeit fähig, Trinkwasser aus dem See aufzubereiten. Und kleinere Gemeinden könnten sich gegenseitig aushelfen. Das sonnige Herbstwetter hat dazu geführt, dass Flüsse und Seen zu wenig Wasser führen und die Grundwasserstände tief sind. Vereinzelt rufen Gemeinden daher zum Wassersparen auf. Das Stimmvolk wird in nächster Zeit nicht darüber abstimmen, ob Sexual- und Gewaltstraftäter härter angegangen werden sollen. Zwei Initiativen dazu sind nicht zustande gekommen. Sie forderten ein nationales Register von rechtskräftig verurteilten Sexual- und Gewaltstraftätern. Außerdem sollten Richter und Gutachter persönlich haftbar werden, wenn entlassene Täter rückfällig würden. Lanciert hatte die beiden Volksbegehren Anita Schaban, die Urheberin der angenommenen Verwahrungsinitiative. Die Arbeitslosigkeit in der Schweiz hat im Oktober weiter zugenommen. 141.000 Personen waren offiziell ohne Stelle. Die Arbeitslosenquote betrug 3,3%, 0,2 Prozentpunkte mehr als Ende Oktober letztes Jahr. Verantwortlich für die Zunahme sind gemäß dem Staatssekretariat für Wirtschaft vor allem saisonale Faktoren. Der Schaffhauser Unternehmer und Rechtskonservative Emil Rahm ist 85-jährig gestorben. Rahm war bekannt geworden durch die Erfindung des Kinderchampagners Rimus. In einer kleinen Zeitung schrieb Rahm während Jahren gegen eine von ihm vermutete Weltverschwörung an. Russland hat auf die schweren Dopingvorwürfe gegen die russische Leichtathletik reagiert. Man wolle konkrete Beweise, sagte der Sekretär von Präsident Putin an die Adresse der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA. Und der Rücktritt des russischen Sportministers Mutko sei kein Thema. Die unabhängige Untersuchungskommission der WADA hatte in einem Bericht geschrieben, Doping sei in Russland weit verbreitet. Es werde von der russischen Politik gedeckt, bis hinauf zu Minister Mutko. In Frankreich ist der Philosoph André Glücksmann, 78-jährig, gestorben. Glücksmann war einer der bedeutendsten französischen Philosophen der Gegenwart. In den 1970er Jahren gehörte er den sogenannten neuen Philosophen an, die mit der linken Utopie brachen. Aus dem ursprünglichen Maoisten und Kommunisten wurde ein Verteidiger der Demokratie und der Marktwirtschaft. Eine Schleuserbande soll rund 500 Menschen illegal nach Italien gebracht haben, getarnt als Zirkusmitarbeiter. Jeder der Migranten bezahlte laut der Polizei rund 15.000 Euro. Für jeden angeblichen Mitarbeiter bekamen Zirkusdirektoren bis zu 3.000 Euro. Nun hat eine Spezialeinheit der Polizei in Palermo 41 Personen festgenommen, Unternehmer, Zirkusdirektoren und einen korrupten Beamten der sizilianischen Behörden. Die meisten der Migranten stammten aus Indien, Pakistan und Bangladesch. Das Wetter. Am Nachmittag ist es überall in der Schweiz sonnig. Morgen scheint erneut ganztags die Sonne. Im Norden liegt allerdings gebietsweise Nebel, der sich tagsüber auflöst. Die Temperatur erreicht im Norden 15 und im Süden 18 Grad.
Der britische Premierminister David Cameron versucht den Spagat. Er will seine Bevölkerung weniger Europa zumuten, aber Europa doch nicht ganz den Rücken kehren. Wie er das machen will, hat er heute Vormittag gesagt und Großbritannien-Korrespondent Martin Aliot hat ihm zugehört.
David Cameron begann seine Rede heute Morgen mit einem Glaubensbekenntnis.
We're rigorously practical. We are obstinately down to earth. We see the European Union as a means to an end. Not an end in itself.
Wir sind praktisch veranlagt, stur bodenständig. Für uns ist Europa ein Mittel zum Zweck, kein Selbstzweck.
But that is who we are. That's how we've always been as a nation.
So sind wir Briten halt. Das macht uns als Nation aus. Die Briten wollen also eine andere EU, damit sie dabei bleiben. Nicht eine völlig andere EU allerdings, wie man das aus früheren Aussagen David Camerons hätte argwöhnen können, sondern eine leicht modifizierte EU. Die Verpflichtung zu immer engerer Integration soll nicht mehr gelten. Die Regulierungslast der EU soll abgebaut, der Binnenmarkt ausgebaut werden.
Let's acknowledge that the answer to every problem is not always more Europe. Sometimes it's less Europe.
Die Lösung liege nicht immer in einem Ausbau der EU-Kompetenzen, sondern gelegentlich in deren Abbau. Die Interessen jener Länder, die nicht im Euro sind, sollen verbindlich gewährleistet werden. Eine Gruppe von nationalen Parlamenten soll das Vetorecht über EU-Beschlüsse erhalten. Und
we need action that gives greater control of migration from the EU.
Die Briten wollen mehr Kontrolle über die Freizügigkeit innerhalb der EU. Genauer gesagt, EU-Migranten sollen 4 Jahre lang auf Sozialzuschüsse für Beschäftigte warten müssen. Das ist wohl der heikelste Punkt, aber unüberwindlich scheinen die Hindernisse auch da nicht. Cameron ließ die Maske fallen, als er sagte:
We've shown before that it is possible for Britain to find a way that works for us.
Das Vereinigte Königreich habe bewiesen, dass es immer Wege finde, die seinen Interessen dienten. Wir können auch diesmal den Fünfer und das Weckle haben.
We can have the best of both worlds.
Vielen Briten ist es sichtlich nicht wohl in der existierenden EU. Schon jetzt halten sie sich dem Euro, Schengen und der Justizzusammenarbeit fern. Das Kostüm ist bereits maßgeschneidert. Jetzt soll es noch besondere bunte Knöpfe erhalten. Cameron betonte mehrfach, wie ehrgeizig seine Wunschliste sei und wie gravierend die Entscheidung.
This is a huge decision for our country. Perhaps the biggest we'll make in our lifetimes. And it will be the final decision.
Das Referendum bringe die wichtigste Entscheidung in einem Lebensalter. Und das Ergebnis werde endgültig sein. Das stimmt, aber es beantwortet die Frage nicht, warum ein Austritt unausweichlich wäre, wenn diese bescheidenen Reformen nicht zustande kämen.
Martin Aliot im Rendezvous. Und so geht's weiter bei uns. Geheimsache Doping in Russland. Nun hat das Gespenst, das umgeht im Land, seine Fratze gezeigt. Wurde auch Zeit, sagt unser Beobachter. Und jetzt ist der internationale Leichtathletikverband am Zug. Nur kann und will er auch wirklich aufräumen. Unser Schwerpunkt. Dann Angst vor den eigenen Leuten, warum Afghanen in der Schweiz afghanische Flüchtlinge nicht wirklich willkommen heißen mögen bei uns. Und schließlich, damit die guten Dienste gut und nützlich bleiben, wie sich die neutrale Schweiz künftig als Vermittlerin auf der Welt positionieren will. Die Enthüllungen über den flächendeckenden Dopingsumpf in Russland sind erschütternd. Ausgebeutete Leichtathleten, kriminelle Ärzte, Trainer und eine Betrugskultur, die tief im russischen Sport verwurzelt sei. Eine solche Sportwelt zeigt die gestern veröffentlichte Untersuchung der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA. Der Journalist Christoph Franzen lebt seit Jahren in Russland. Ich fragte ihn, zeichnet die WADA ein realistisches Bild von diesem Dopingsumpf?
Ja, das ist natürlich als Außenstehender schwer zu sagen, weil die WADA hat natürlich viel mehr Einblick als das, was wir bis jetzt hatten. Was man aber immer wusste, dass Doping doch in Russland ein großes Thema ist. Ich erinnere mich ans Vorfeld der Olympischen Winterspiele in Vancouver 2010. Da waren doch mehrere Langläufer betroffen, Biathlon war betroffen und das gab schon auch Reaktionen dann in der russischen Gesellschaft. Aber parallel dazu hat man dann immer wieder die Regierung, zum Beispiel damals war es der Präsident Medvedev, der öffentlich gesagt hat, wir müssen das bekämpfen. Es braucht jetzt radikale Anti-Doping-Maßnahmen. Und dem hat man natürlich auch ein Stück weit Glauben geschenkt.
Nationale Identität über Leistung, das war vor dem Zerfall der Sowjetunion so. Christoph Franzen, ist das heute immer noch so?
Also die Leistung im Sport, die spielt natürlich eine große Rolle und die hat massiv zugenommen unter der Präsidentschaft von Wladimir Putin. Man muss auch sagen, es wurde viel gemacht für den Sport. Es gibt parallel zu den Schulen Sportsektionen und die sind sehr populär. Also die Leute schicken ihre Kinder dort gerne hin. Was aber natürlich aufgefallen ist, ist in den letzten Jahren die starke Zunahme von Sportturnieren, die Russland durchführen will. Also man hat die Olympischen Spiele natürlich, man hatte davor die Universiade in Kasan, man hat zum Beispiel Eishockey-WM dieses Jahr und dann die Fußball-WM 2018. Und wenn der Staat so riesige Gelder ausgibt, es gibt ja kaum ein Land so viel Geld aus für die Vorbereitung dieser Turniere wie Russland, dann ist natürlich der Druck auch da, dass man sportlichen Erfolg hat. Und da kann es natürlich sein, dass das Doping auch die eine oder andere Rolle spielt.
Und wer ist denn der Urheber? Ist das der Staat oder stecken da auch Private dahinter? Also zum Beispiel schwerreiche Oligarchen, die im Fußball ja groß mitmischen.
Da müsste man natürlich die Beweisführung bringen. Das ist ganz schwierig zu sagen. Es wird ja jetzt auch schon hier zum Teil von Fachleuten kritisiert, dass der Bericht der WADA, dass der juristisch doch auf wackeligen Beinen stehen könnte. Aber natürlich in Russland läuft das meiste über den Staat. Also es wird staatlich gefordert. Es gibt viel Geld. Also ich kann mich erinnern, als wir unseren Dokumentarfilm gemacht haben im Vorfeld der Olympischen Spiele in Sotschi, konnten wir relativ häufig drehen beim Rodelverband, beim russischen Rodelverband. Und da ist einfach sehr viel Geld vorhanden. Ich kann mich daran erinnern, dass die ausländischen Trainer gesagt haben, sie hätten traumhafte Bedingungen. Also es wird ganz viel Geld vom Staat in den Sport investiert. Es gibt daneben aber auch die Oligarchen, die mehr oder weniger unter Druck gesetzt werden, in den Sport zu investieren. Aber daraus zu schließen, dass das Doping von höchster Stelle, also von staatlichen Behörden oder in diesem Fall von den Oligarchen unterstützt oder gefördert wird, das könnte ich so nicht.
Früher vor dem Zerfall der Sowjetunion hatten ja russische Spitzensportler Privilegien. Sie konnten zum Beispiel reisen. Diese Reisefreiheit, die gibt es jetzt. Haben sie aber immer noch gewisse Privilegien, die der normale Russe, die normale Russin nicht hat?
Ja, es gibt die Parallelen, dass vor allem auch bei Randsportarten ist das zum Beispiel bei Athletinnen und Athleten aus der Provinz eine große Chance, eine Karriere zu machen und vor allem von ihren Provinzorten wegzukommen, zum Beispiel nach Moskau oder nach St. Petersburg, weil es dann, wenn sie gut sind, Unterstützung gibt beim Wohnungskauf oder vielleicht sogar Wohnungen gibt als Preise für zum Beispiel für Olympiasiege.
Das waren Einschätzungen von SRF-Journalist Christoph Franzen in Moskau. Am Zug ist nun also der Leichtathletik-Weltverband. Er muss entscheiden, ob er den russischen Landesverband ausschließt. Das würde bedeuten, dass alle russischen Athletinnen und Athleten zum Beispiel nicht an die Olympischen Sommerspiele nächstes Jahr in Rio reisen dürften. Es wäre der Anfang eines langen Kampfes, glaubt Sportredaktorin Rachel Mürit.
Für den Leichtathletik-Weltverband geht es jetzt um Glaubwürdigkeit. Sollte er es tatsächlich ernst meinen mit dem Kampf gegen Doping, müsste der Verband der Forderung der Anti-Doping-Agentur WADA folgen und den russischen Verband ausschließen. Das wäre noch nicht alles. Denn außerdem soll das Kontrolllabor der russischen Anti-Doping-Agentur in Moskau geschlossen und der russische Leichtathletikverband von Grund auf erneuert werden. Auch wenn die russische Seite lauthals dagegen protestieren würde. Neben Russland hat der Weltverband aber noch ein anderes gewichtiges Problem. Den ehemaligen Verbandspräsidenten Lamine Diack. Der Senegalese soll gedopten Sportlerinnen und Sportlern angeboten haben, ihre Vergehen zu vertuschen. Im Gegensatz soll er über 1 Million Franken erhalten haben. Die französische Justiz untersucht die Vorwürfe. Bewahrheiten sich diese, dann hat der Leichtathletikverband noch den größeren Skandal zu bewältigen als denjenigen in Russland. Denn es scheint möglich, dass auch noch andere Funktionäre von den Manipulationen dieser Größenordnung gewusst haben. Es könnte ähnlich wie beim Fußballverband FIFA zu einem Köpferollen kommen. Der Verband wäre geschwächt und wer soll dann die Russen sanktionieren? Hoffnungen setzen viele auf den neuen Präsidenten Sebastian Coe. Er will unter anderem die Dopingbekämpfung an eine unabhängige Dopingagentur auslagern. Argumente, es könnte etwas vertuscht oder verdrängt werden, würden so nicht mehr aufkommen. Coe hat aber auch für Unmut gesorgt, als er vor ein paar Monaten den ARD-Dokumentarfilm, der den Fall Russland ins Rollen gebracht hat, als Kriegserklärung an die Leichtathletik titulierte. Und nun muss Coe miterleben, dass die Vorwürfe von der Welt-Anti-Doping-Agentur bestätigt werden. Jetzt hat der ehemalige Weltklasse-Läufer Coe die Chance, seine Sportart wieder glaubwürdig zu machen. Und das betrifft nicht nur das Problem Russland, das die Spitze des Eisberges zu sein scheint. Denn mit Kenia oder Jamaika stehen weitere Leichtathletik-Nationen unter Verdacht, im Dopingsumpf zu stecken. Coe braucht nun Mut. Mut und den Durchhaltewillen. Denn der Fall Russland ist nur der Anfang eines langen Kampfes.
Sie hören Rendezvous 13 vor 1. Für Afghanen auf der Flucht wird es schwieriger, in Deutschland Asyl zu bekommen. Darum weichen sie immer mehr auf die Schweiz aus. Mit gemischten Gefühlen nehmen das Afghanen zur Kenntnis, die schon länger in der Schweiz leben. Christian von Burg weiß, warum.
Gut 7'000 Afghaninnen und Afghanen wohnen als anerkannte Flüchtlinge oder vorläufig Aufgenommene schon seit Längerem in der Schweiz. Eine von ihnen ist Mariam Zafi Zazai. Sie hat Verständnis für den Exodus aus Afghanistan.
Als Exil-Afghanin oder jetzige Schweizerin habe ich sehr Verständnis für, dass so viele Afghanen ausgebrochen sind.
Denn Terror und Entführungen seien in Afghanistan weit verbreitet.
In jeder Ecke ist Krieg und Elend und Probleme in Afghanistan.
Und deshalb helfe sie als Übersetzerin in Schaffhausen ihren Landsleuten gerne, wenn diese jetzt über Deutschland in die Schweiz kommen.
Ich kann nur übersetzen. Außerdem gehe ich besuchen, die momentan, wo die im Bunker untergebracht sind.
Sie vermittelt und hilft im Aufnahmezentrum, wo sie nur kann. Wie groß die Hilfsbereitschaft in der afghanischen Diaspora insgesamt ist, mag Frau Zafi nicht beurteilen. Sie spreche nur für sich, sagt sie. Die afghanische Diaspora ist heterogen und teils zerstritten. Seit den 90er Jahren sind jährlich gut 200 Flüchtlinge in die Schweiz gekommen. Einen großen Sprung gab es 2011 und 2012 und jetzt schnellen die Zahlen wiederum stark in die Höhe. Den gut 7'000 seit längerem anwesenden Afghaninnen und Afghanen stehen unterdessen rund 3'200 Asylsuchende gegenüber. Viele der schon länger Anwesenden seien deshalb sehr zurückhaltend, sagt Paul Bucherer, der Direktor des Afghanistan-Instituts in Bubendorf.
Die Hilfsbereitschaft beschränkt sich weitgehend auf persönliche Beziehungen, wenn jemand kommt, der zur selben Familie, zur selben Volksgruppe gehört.
Andere Kenner der afghanischen Diaspora bestätigen das. Es herrsche zudem eine gewisse Angst um den eigenen Status in der Schweiz. Viele der Flüchtlinge seien gut gebildet und sie stammten zum Teil auch aus Orten, wo die Terrorgefahr nicht so unmittelbar sei. Bucherer sagt, die Afghanen hier in der Schweiz schätzten die Lage in ihrer alten Heimat als nicht so schlimm ein.
Bei den meisten herrscht die Meinung vor, dass die jetzt in die Schweiz kommenden Afghanen persönlich nicht bedroht sind und dass ihre Motivation ausschließlich wirtschaftlicher Natur ist.
Unterschiedliche Einschätzungen also. So unterschiedlich wie die sehr vielgestaltige afghanische Diaspora in der Schweiz. In einem Punkt aber sind sich Bucherer und Safi einig. Für Afghanistan selber ist der Exodus eine Katastrophe. Denn die vielen, oft gut ausgebildeten jungen Männer, die jetzt ihr Land verlassen, gerade sie hätten das größte Potenzial, um das verwüstete Land wieder aufzubauen. Die afghanische Regierung ruft die Bevölkerung denn auch dazu auf, das Land nicht zu verlassen.
Die Schweiz will mehr vermitteln auf der Welt, mehr verhandeln, mehr gute Dienste leisten und so versuchen, einige der vielen Konflikte zu beenden. Die Friedensmediation sei das Kerngeschäft der Schweizer Außenpolitik und sie solle verstärkt werden. Max Ackermann.
Krisen, Konflikte, offene Kriege. Die Welt scheint aus den Fugen geraten zu sein. Und das sind nicht einfach fremde Händel, die uns nichts angehen, sagt Botschafterin Heidi Grau. 60 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. Das ist auch unser Problem.
Das betrifft uns ganz direkt und von dem her haben wir natürlich auch ein Interesse, sehr direkt Einfluss zu nehmen auf die Ursachenbekämpfung, Einfluss zu nehmen darauf, dass die Konflikte, die bestehen, rasch gelöst werden können, dass Menschen idealerweise zurückkehren können in ihre Heimat.
Heidi Grau ist Chefin der Abteilung Menschliche Sicherheit im Eidgenössischen Außendepartement. Dort hat man sich in den letzten Jahren viel Wissen angeeignet über die sogenannte Friedensmediation.
Mediation ist eine politische Arbeit, eine diplomatische Arbeit, wo eine Drittpartei unterstützend tätig ist auf Anfrage, auf Einladung, auf Wunsch von zwei oder mehreren Parteien. Diesen Parteien hilft, in einem Prozess zu einem Abkommen, zu einem Übereinkommen zu gelangen, das einen Konflikt entweder verhütet oder den Konflikt löst.
Besonders sichtbar war die Schweizer Friedensdiplomatie letztes Jahr, als man den Vorsitz der OSZE innehatte, der Organisation für die Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Botschafterin Heidi Tagliavini spielte damals eine prominente Vermittlerrolle.
Als sie im Auftrag der OSZE, des Vorsitzenden der OSZE, vermittelt hat, es auch geschafft hat, ein Abkommen auszuhandeln zwischen der ukrainischen Seite und der russischen Seite, beziehungsweise dann dem östlichen Teil der Ukraine.
Solch sichtbare Erfolge sind allerdings selten. Hinter den Kulissen laufe aber mehr, als man denke, beteuert Botschafterin Grau. Da gehe es auch um sogenannten Mediationssupport, zum Beispiel um die Ausbildung von ausländischen Diplomatinnen und Diplomaten in Verhandlungsführung, in Verfassungsrecht, in der Hilfe bei technischen Details zu Abkommen und Verträgen. Solche Dienstleistungen seien zunehmend gefragt und nach Möglichkeit wolle man sie übernehmen. Bloß brauche es dafür eine genügend große Personaldecke. In Zukunft wolle man deshalb schon angehende Diplomatinnen und Diplomaten gezielt in Mediationsarbeit ausbilden.
Indem wir sie speziell auch in Trainings reinbringen, indem wir sie schon früh in der Karriere in einen Konfliktkontext arbeiten lassen, dass wir ihnen multilaterale Erfahrungen geben, beispielsweise in einem UNO-Kontext, der sehr, sehr wichtig ist, wenn wir über Konfliktverhinderung und Konfliktnachsorge sprechen.
Immer auf dem Hintergrund, dass Friedensförderung irgendwo auf der Welt allen nützt, auch der Schweiz.
Max Ackermann hat berichtet, die Welt ist voller Konflikte, darum solle die Schweiz vermehrt in internationalen Konflikten vermitteln, so das Außendepartement. Bei mir im Studio ist Inlandredakteur Emma Plotzer. Wie realistisch ist denn der Wunsch des IDA, dass die Schweiz da mehr macht?
Nun ja, es gibt mindestens verschiedene Erfahrungen, an die das Außendepartement anknüpfen kann. Da war letztes Jahr der Vorsitz der OSZE und die Vermittlung in der Ukraine-Krise. Max Ackermann hat es in seinem Beitrag erwähnt. Das hat der Schweiz viel Anerkennung eingebracht. Es gibt aber auch andere Erfahrungen aus der jüngeren Vergangenheit, zum Beispiel 2002. Da war die Schweiz daran beteiligt, einen Waffenstillstand für die Nuba-Berge im Sudan zu vermitteln. Das galt dann auch als Blaupause für weitere weitere Friedensvermittlungen im Sudan oder die Schweiz war beteiligt bei einer Vermittlung zwischen der Türkei und Armenien. Die Außenminister der beiden Länder hatten ja 2009 in Zürich ein Abkommen für die Normalisierung der Beziehungen unterzeichnet. Allerdings, dieses Abkommen, das wurde bis heute nicht ratifiziert.
Eben, sind denn diese Vermittlungen auch das Papier wert, auf dem sie stehen? Stichwort Nachhaltigkeit.
Ich glaube, es ist immer eine Frage, was man genau erwartet. Ich glaube, von einer Mediation oder Friedensvermittlung darf man nicht eine romantische Vorstellung haben und denken, dass dann der ganz große Friede ausbricht. Manchmal ist es schon ein Erfolg, wenn eine Situation stabilisiert wird oder wenn man eine weitere Eskalation vermeiden kann. Manchmal muss man wirklich mit so Teilerfolgen zufrieden sein. Und natürlich, manchmal gibt es auch Rückschläge, denn Friedensvermittlung, das ist ein hartes Geschäft, das hat viel mit Detailarbeit zu tun und ein Erfolg, der ist nicht garantiert.
Nun sagen Kritiker ja, die Schweiz, die müsse neutral bleiben, das könne sie aber nicht, wenn sie auf der internationalen Bühne auftrete, das gehe gar nicht, ohne die Neutralität zu verletzen. Hat diese Argumentation was?
Das Außendepartement argumentiert jetzt ja, dass die Neutralität eben gerade ein Vorteil sei, dass die Schweiz dann eben viel eher als andere Länder als ehrliche Maklerin wahrgenommen wird. Das hat ja durchaus eine gewisse Tradition. Zum Beispiel war die Schweiz ja auch bei Vermittlungen beteiligt Anfang der 60er Jahre, während des Kriegs zwischen Frankreich und Algerien, während der damaligen Situation. Und der damalige Außenminister Max Petitpierre sprach damals ja schon von einer aktiven Neutralitätspolitik, dass das eben genau dazugehöre. Dieser Begriff, der wird seit ein paar Jahren ja auch wieder verstärkt verwendet. Aber klar ist, eine Vermittlerin, ein Vermittler muss immer aufpassen, dass er nicht von der einen oder anderen Seite instrumentalisiert wird, dass er wirklich von allen Konfliktparteien anerkannt wird. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist eine Vermittlung in der Tat schwierig.
Einschätzungen von Inlandredaktor Emma Plotzer über die Mediationsbemühungen der Schweiz. Im Schweizer Baugewerbe kracht es im Gebälk. Die Gewerkschaften verlangen einen neuen Gesamtarbeitsvertrag mit höheren Löhnen, mit einem Erhalt des Rentenalters 60 und besserem Schutz vor Lohndumping. Davon wollen allerdings die Baumeister nichts wissen. Und um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, führen die Gewerkschaften Sina und Unia diese Woche nun Protestaktionen durch. So stehen zum Beispiel heute in Zürich über 100 Baustellen still. Zürich-Korrespondent Corinne Vinzenz hat eine besucht.
Am frühen Morgen auf dem Bahnhof Zürich-Oerlikon. Dieser Bahnhof ist zurzeit eine riesige Baustelle. Aber heute hört man statt Baulärm nur das Rauschen der S-Bahnen, das Quietschen der Güterzüge, Schritte der Pendlerinnen und Pendler. Den wenigsten fällt das auf.
Ah, alles klar. Ja, es ist sehr ruhig so, ja.
Ah, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Jetzt, wenn Sie sagen, ja, klar.
Ja, recht, Sie sollen doch für die harte Arbeit richtig bezahlt werden.
Ja. Das gesehen, ja.
Nur ganz wenige Bauarbeiter sind trotzdem hier. Warum genau, kann dieser Mann nicht recht sagen. Er sei sogar in der Gewerkschaft. Aber auch so gehe heute hier fast nichts.
Es ist ganz ruhig. Also der Strom ist da, wir sind noch da und noch, sonst noch. Die Stahlbauer ist noch da. Sonst alle sind daheim geblieben.
Zu Hause geblieben oder längst in der Innenstadt auf dem Kanzlerareal beim Helvetiaplatz. Hier stehen schon früh am Morgen Hunderte von Bauarbeitern mit Fahnen und Trillerpfeifen oder sie sitzen im großen Festzelt und es werden immer mehr. Ein Zeichen setzen, kämpfen für das Erreichte wollten sie, vor allem für die Rente mit 60, wie dieser Polier sagt, der kurz vor diesem Alter steht.
Ah, ich hatte 58, ja, 2 Jahre pensioniert. Wenn das blieb 60. Normal, ich habe 60 Jahre Bauarbeiter pensioniert. Aber jetzt der Baumeister wird 81 und dann 18% mehr weniger, oder? Das ist auch nicht korrekt. Wenn ich das Bauarbeiter, eine schwere Arbeit, oder?
Ich möchte hier mit einer kleinen Bewirkung, dass sie uns auch akzeptieren und menschenwürdig behandeln sollen. Das ist der wichtigste Punkt.
Gegen 10:30 fahren 2 Busse vor. Die Gewerkschaften Unia und Sina haben diese Busse bestellt, denn offenbar wird auf 2 größeren Baustellen noch gearbeitet. Dutzende von Bauarbeitern steigen ein, um ihre Kollegen, die dort noch arbeiten, doch noch zu motivieren, Schaufel oder Spachtel hinzulegen, ihre Maschine zu stoppen. Gegen Mittag melden die Gewerkschaften, allein in Zürich stünden 100 Baustellen still. Und auch in Bern oder Basel ruhten die Arbeiten auf vielen Baustellen. Die eintägigen Streiks wollen die Gewerkschaften als Warnung verstanden wissen. Für den Fall, dass die Baumeister bis Ende Jahr nicht verhandlungsbereit seien, drohen sie für Januar mit größeren Streikaktionen.
13 Uhr. Wenn der Bauarbeiter will, dann steht die Baustelle still. Tagesgespräch zu den verhärteten Fronten auf dem Bau gleich im ersten Vierten nach Kevin Gahannes mit den Schlagzeilen dieses Mittags.
Der britische Premier Cameron will weniger Europa. So soll etwa die Personenfreizügigkeit eingeschränkt werden. Großbritannien werde nicht mitmachen bei einer weiteren Annäherung der EU-Staaten, sagte Cameron. Russland wehrt sich gegen die schweren Dopingvorwürfe an seine Sportverbände. Die Welt-Anti-Doping-Agentur habe keine Beweise dafür, sagte ein Sprecher des Kreml. Der Sportminister bleibe im Amt. Der Schweiz geht das Trinkwasser nicht aus, trotz der momentanen Rekordtrockenheit. Das Bundesamt für Umwelt hat Entwarnung gegeben, denn die Gemeinden könnten sich gegenseitig mit Wasser aushelfen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.